Ich möchte euch auch alle herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Ich bin, wie ihr natürlich wisst, extra aus Bayern hier eingeflogen, um heute euch das Evangelium, also die Bibel, nahezubringen. Nein, natürlich nicht. Ich wohne schon eine Weile hier. Aber ich freue mich wirklich, hier zu sein und freue mich zu wissen, dass ich an dem Platz bin, an dem mich Gott haben will. Und das ist sehr ermutigend. David, ich finde es gut, was du da gelesen hast. Ist uns bewusst, was er gelesen hat? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann kommt es mit welchem Ziel? Das finde ich genial. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, ich weiß es zwar nicht, Emanuel, ob du das bewusst gemacht hast oder nicht. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant. Du hast vorhin als das, deine Bibel hier oben drauf gelegt. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder nicht. Es gab einen Bibelschullehrer während meiner Bibelschulzeit, bei dem hatten wir auch dieses Thema, so heißt es, Bibliologie. Was sagt die Bibel über die Bibel? Und ich habe das bei dem nie erlebt, dass irgendein Buch auf der Bibel gelandet ist. Nie. Und der hat dann meistens, wenn der hat dann oft auch einen Stapel Bücher dabei gehabt. Und dann war es wirklich so, dass, ich will es nicht davor führen, weil sonst bricht das Ding zusammen. Der hat dann so ganz bewusst so die Bibel oben drauf und einfach deutlich zu machen, die Bibel hat er für ihn die absolut höchste Priorität, Autorität. Und er hat gesagt, es gibt viele wirklich richtig gute, tolle Bücher, die uns helfen, ja, einfach Gott näher zu kommen, die uns helfen, die Bibel besser zu verstehen. Aber es gibt kein, aber wirklich kein wertvolleres Buch als dieses Buch zwischen diesen zwei Deckeln. Und das hat sich bei mir echt eingegraben und ich merke einfach auch, wie ich bekomme wirklich ein sehr ungutes Gefühl, wenn es mir wirklich mal passiert, dummerweise, dass ein Buch auf der Bibel liegt. Und ich, meistens mache ich es dann so, wenn mir das auffällt, dann gehe ich hin und drehe es um, dass die Bibel oben drauf liegt. Und ich denke, das ist eine Haltung, die jeder von uns haben sollte. Nicht jetzt einfach als Form, ja, einfach, wie man halt irgendwelche Gewohnheiten hat, sondern das soll im Grunde nur eine innere Haltung ausdrücken, dass dieses Buch wertvoller ist, mächtiger ist, kräftiger ist und autoritativer ist als alles, was es an Büchern, Schriften und keine Ahnung, was auf dieser Welt gibt. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte jetzt nur ganz kurz einfach so einen, wie man so schön sagt, einen kleinen Exkurs machen und zurückgehen. Ich werde jetzt nur ganz kurz darauf eingehen oder relativ kurz darauf eingehen, weil da gibt es in der Predigtreihe ein Kapitel, das ist Kapitel 4, und da geht es genau um dieses Thema ausführlich. Dieses Buch ist in einem Zeitraum von 1500 Jahren entstanden. Ist uns das bewusst, was das bedeutet? 1500 Jahre, es ist so eine Zahl, die steht so im Raum. So, jetzt rechne du einfach einmal zurück. Wie alt bist du? Müsst ihr jetzt sagen. Ich sage es jetzt einfach, ich bin jetzt 59, also werde 59. Gehen wir mal grob von 60 aus. Das heißt, mein Alter oder in etwa mein Alter, also 600 werden 10 Mal, 1200 werden 20 Mal, 1500 sind ungefähr 25 Mal mein Alter, das ich bisher zurückgelegt habe. So lang war die Spanne, in der dieses Wort entstanden ist. 1500 Jahre. Vielleicht wird uns dann bewusst, was das überhaupt für ein Zeitraum ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es gab 40 Schreiber, die dieses Buch geschrieben haben. 40 Schreiber auf diese 1500 Jahre verteilt. Manche, gerade in der Zeit des Neuen Testaments, die haben parallel gelebt, ja. Aber jeder Einzelne hat das Buch oder den Brief, den er geschrieben hat, unabhängig von dem anderen geschrieben. Die haben sich nicht miteinander abgesprochen. Und so genauso war es im Alten Testament. Und da ist die Spanne noch etwas weiter auseinander. Die allermeisten der alttestamentlichen Schreiber, die haben sich gar nicht kennengelernt. Da hatte der eine von dem anderen nicht gewusst. Und trotz allem hat dieser lebendige Gott diese 66 Bücher zu einem Buch zusammengeführt, innerhalb von 1500 Jahren. 39 Bücher sind es im Alten Testament und 27 Bücher bzw. Briefe sind es im Neuen Testament. Und wenn wir das uns so bewusst machen, also wenn ich mir das so bewusst mache, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich einfach erstaunt, begeistert und mir steht es wirklich wie so ein riesengroßes Wunder vor meinen Augen. Es ist unvorstellbar. So, und jetzt müsst ihr euch mal bewusst machen oder versuchen, deutlich zu machen. Würden Menschen in der heutigen Zeit sowas vorhaben, das wäre ein unglaubliches Unterfangen. Die würden, ob die überhaupt jemals, sag ich jetzt mal, auf einen Nenner kommen würden, sich ergänzen würden, gegenseitig unterstützen würden, ist eigentlich nach meiner Auffassung, wenn man die Menschen so kennt, unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Und da müssten wir jetzt nicht einmal Menschen haben, die den Willen haben, gemeinsam ein Buch zu schreiben, sondern man müsste eigentlich die ganzen Philosophen, Religionslehrer, keine Ahnung, wenn man die alle so zusammenbringt, es gäbe, das ist ein heilloses Durcheinander. Der hat diese Auffassung, der andere die Auffassung. Und wenn die alle zu einem Zeitpunkt leben würden, die würden sich wahrscheinlich gegenseitig die Köpfe anschlagen, weil sie einfach auf keinen Nenner kommen. Und hier sind 40 Schreiber, die 66 Bücher geschrieben haben. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, wie diese alttestamentlichen Briefe, Bücher, Schriften, wie die sich gegenseitig ergänzen. Ja, im Gegenteil, dass ich das Alte Testament nur richtig verstehen kann, wenn ich begriffen habe, wie das Neue Testament, also wenn ich das Neue Testament begriffen habe. Ich kann aber auch das Neue Testament nur dann richtig verstehen, wenn ich das Alte Testament kapiert habe. Beide Bücher ergänzen sich. Und wenn man das so betrachtet, dann merkt man, es gibt keine Widersprüche. Die Widersprüche, die wir feststellen, die sind hier drin, aber nicht in diesem Buch. Und darum ist es so unglaublich wichtig, und deswegen ist mir das jetzt auch so unglaublich wichtig, jetzt einfach eine Zeit zu nehmen in den nächsten Wochen und Monaten, einfach über dieses Wort zu predigen, dieses Wort in den Fokus zu richten und einfach klar zu machen, was dieses unglaubliche Wort, was das für uns bedeutet. Jetzt stellt euch vor, Gott hat diese ganzen 1500 Jahre über dieses Wort gewacht und hat aufgepasst, dass einmal die Schreiber das schreiben, was er wollte, dass sie schreiben sollen. Und zweitens, dass dann am Ende, als von all diesen, das gab ja noch viel, viel mehr Schriftrollen, Bücher und so weiter, auch im Neuen Testament, irgendwelche Briefe von was weiß ich welchen Schreibern. Er hat dann am Ende drüber gewacht, dass genau diese Bücher, die wir heute in diesem Buch haben, am Ende in diesem Buch gelandet sind, die uns einfach deutlich machen, was Gott für unser Leben möchte. Ich möchte noch ziemlich zum Beginn einen Abschnitt lesen aus dem 1. Korinther 2, Vers 10 bis 14. Uns aber hat Gottes offenbart durch den Geist, Denn der Geist erforscht alles aus, auch die Tiefen der Gottheit. Denn wer vom Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn er ist in ihm eine Torheit und er kennt es nicht und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Was bedeutet das? Wenn ich das Wort Gottes, was ich hier vor habe, richtig verstehen muss, dann brauche ich den Geist Gottes. Selbstverständlich ist es so, wenn ich den Geist Gottes nicht habe, dass ich dann natürlich lese und dann stelle ich tausende von Widersprüchen fest. Ja, das passt nicht, das passt nicht. Warum? Weil es durch meinen menschlichen Geist und Filter geht. Aber wenn ich dieses Wort richtig verstehen muss, dann brauche ich den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Ja, aber wie bekomme ich den? Den bekomme ich, indem ich Christus die höchste Autorität in meinem Leben übergebe. Das heißt im Klartext, ich muss auf der einen Seite zuallererst erkennen, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich die Erlösung durch Jesus Christus brauche. Als zweites muss ich diese Sünde, die ich erkannt habe, ich muss sie ihm bekennen. Und wenn ich ihm diese Sünde bekannt habe und ihm die erste Stelle in meinem Leben gegeben habe, wenn er nun die erste, wie man so schön, Geige in meinem Leben spielt, die höchste Autorität in meinem Leben ist, dann erhalte ich auch diesen Heiligen Geist. Man könnte auch sagen, das ist in dem Fall dann auch diese sogenannte Geistestaufe. Ich habe den Heiligen Geist empfangen und dieser Heilige Geist ist es, der mir zeigt, wie ich dieses Wort zu verstehen habe. Also es ist die Grundvoraussetzung, dass jeder Mensch, der die Bibel richtig verstehen will, erstmal diesen Heiligen Geist Gottes in sich tragen muss. Und wie gesagt, den bekomme ich, indem mein Leben unter der Autorität Jesu steht. Jesus in meinem Herzen Platz genommen hat und die höchste Autorität auch in meinem Leben ist. Lasst uns Römer 10, 14 und 17. Wir können es auch bis 17 lesen. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Botschaft verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Versteht ihr? Es gibt viele, viele Menschen, die dieses Wort nicht kennen. Es gibt viele, viele Menschen, die ja sicher dieses Wort und den damit verbundenen Glauben annehmen würden. Aber sie kennen es nicht, sie wissen es nicht. Und darum ist es so, so wichtig, dass es Menschen gibt, die hergehen und dieses Evangelium, dieses Wort auch verkündigen. Und wie gesagt, wie sollen Menschen überhaupt verstehen, wenn es keinen gibt, der es predigt, der es weitergibt, der es verkündigt? Und ich möchte einfach an dieser Stelle auch sagen, dieses Buch, das ist der größte Schatz, den es gibt. Dieses Buch, es gibt keinen größeren Schatz. Du kannst Bücher den ganzen Raum hier Bücher ausfüllen. Es wird kein größeres Buch geben als dieses. Und darum habe ich Matthias gebeten, dass er das Ding hier mitbringt. dieses Buch ist eine Schatztruhe. Und es ist so wichtig, dass wir dran gehen. Also und dieses Buch auch so verstehen als Schatztruhe. Und nach und nach immer mehr von diesen Schätzen, die in diesem Buch enthalten sind, bergen. Ja, aber was setzt das voraus? Das heißt, ich muss mich mit diesem Buch auseinandersetzen. Ich muss dieses Buch einmal lesen. Aber nicht nur lesen, sondern ich muss dieses Buch lieben. Ich muss einfach eine herzliche, innige Beziehung zu diesem Buch haben. Und dann aber auf der anderen Seite auch die Bereitschaft, wenn dieses Wort in mein Herz hineindringt, dass ich dann auch dieses Wort umsetze, es praktiziere, tue, mein Leben nach dem ausrichte, was mir dieses Wort sagt. Die Bibel ist ein unglaublich kostbarer Schatz. Und darum möchte ich jetzt einfach Jesaja 40, Vers 8 lesen. Dort heißt es, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Was heißt das jetzt? Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort Gottes besteht in Ewigkeit. Geschwister, es gibt immer wieder Menschen, die in der Vergangenheit dieses Wort angegriffen haben, die dieses Wort verspottet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also ich weiß noch, als ich ein sehr junger Christ war und Jesus nachgefolgt habe und auch meinen Geschwistern, ich habe 8 Stück, also 8 Geschwister, 5 Schwestern, nur noch 3 Brüder, gesagt habe, ja, Leute, ihr müsst auch an diesen Gott glauben. Ihr müsst auch die Bibel ernst nehmen. Wisst ihr, was dann kam? Nur Spott und Hohn. Mein ältester Bruder, der hat mich sowas von, ach ja, du Frommer, und ach komm, glaub doch du an das, was du willst, aber lass mich doch in Ruhe. Der hat sich dann lieber mit Scientology und irgendeinem anderen Mist beschäftigt, aber nicht mit der Bibel. Ja. Aber was steht hier im Jesaja 40, 8? Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht oder bleibt in Ewigkeit. Das heißt auch diese Spötter, die aufgetreten sind, die dieses Wort Gottes verspottet haben und gesagt haben, was willst du mit diesem blöden Buch oder keine Ahnung was. Nein, die sind alle weg. Aber was besteht bis heute noch? Dieses großartige Wort, diese 66 Bücher in einem Buch zusammengefasst. Und darum möchte ich jetzt einfach mal sagen, was ist die Bibel? Beziehungsweise, was ist die Bibel für dich? Die Bibel ist auf der einen Seite das beliebteste Buch, das es gibt. Kann man sich fast nicht vorstellen. Aber im Verlauf der Kirchengeschichte, seit es dieses Buch gibt, sind unzählige Menschen gestorben, weil sie gesagt haben, ich lasse lieber mein Leben, als dass ich dieses Buch dran gebe. Warum? Weil dieses Buch ihr Herz berührt hat. Weil dieses Buch ihnen Lebenssinn gegeben hat. Weil dieses Buch ihnen einfach einen Kompass für ihr Leben gegeben hat. Ja? Es gab ganz, ganz viele Menschen, die auch Folter und Tod in Kauf genommen haben. Aber niemals bereit gewesen wären, diesem Buch und dem Gott, der hinter diesem Buch steht, abzusagen. Es sind ganz, ganz viele Menschen während dieser Kirchengeschichte gestorben. Nur wegen diesem Buch. Dann geht es natürlich auch in die andere Richtung. Es gibt dieses Buch, die Bibel, ist das meist gehasste Buch. Wie viele Politiker, egal in welchen Zeiten, wie viele religiöse Führer und Helfer dieser Führer raubten und vernichteten die Bibel und haben gedacht, wir löschen dieses Buch aus. Hitler war zum Beispiel einer davon. Die ehemalige Sowjetunion, was die dieses Buch verfolgt haben. Und vor allem interessant war es, Leute, die dieses Buch dort gedruckt haben, die gesagt haben, ja, wir finden es so wichtig, dass noch viel mehr Menschen die Bibel lesen, noch viel mehr Menschen dieses Buch als ihren Schatz erkennen, die wurden am schlimmsten bestraft. Die hatten die schlimmsten Strafen, also die Bibel gedruckt und verbreitet haben, Kindern das Evangelium weitergegeben haben. Das waren die, die am schärfsten verfolgt wurden. Warum? Weil dieses Wort ein lebendiges Wort ist. Und sie genau wussten, die ganzen Christen, die richten ihr Leben nach diesem Buch aus. Und wenn ich die Christen ausrotten will, dann muss ich dieses Buch ausrotten. Aber was ist passiert? Nix. Dieses Buch existiert heute noch. Aber wir müssen nicht so weit zurückgehen. Das macht sich ja heute schon bemerkbar. Wenn wir in die Politik hineinschauen, alle die Werte, die Gott in diesem Buch hochhält, die werden uns als Lüge verkauft. Und also im Grunde das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wird uns als Wahrheit verkauft. Das ist so übel. Das ist so grausam. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gehen dem wirklich auf den Leim. Aber eins, der Matthias hat da in Kalenderaktion, glaube ich, war das, wo er auf die Claudia Roth Bezug genommen hat. Ich weiß nicht, wer das weiß mit dem Schloss. Da gibt es ja eine Inschrift. Es sind zwei Bibelverse. Einer, es ist in keinem anderen das Heil, ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem sie errettet werden sollen. Das ist einer von den beiden Versen, die da draufstehen. So in goldenen Lettern um diese Kuppel herum. Und diese Claudia Roth, die so atheistisch, gottfeindlich und bibelfeindlich ist, die hat gemeint, dass sie kann ja diese Schrift nicht einfach übertünchen. Geht ja schlecht, das ist ja frisch renoviert worden. Also ich glaube, da wird es schon einen großen Aufschrei in ganz Deutschland geben. Aber sie hat zumindest gemeint, man könnte ja das Gebäude so beleuchten, dass man diese Schrift nicht mehr erkennen kann. Man muss sich, allein dieser Gedanke, das muss man sich mal vorstellen, was für ein Hass auf dieses Buch muss so eine grüne Politikerin dazu veranlassen, überhaupt solche absurden Gedanken zu haben. Und ich meine, der Bibelspruch ist schon auch sehr klar. Also das ist Kaiser irgendwie noch irgendwas oder König. Was der, dass er diese Bibelverse überhaupt da draufgeschrieben hat, fand das grandios. Aber da sieht man einfach, wie Menschen, die Gott ablehnen, die natürlich im gleichen Atemzug auch die Bibel ablehnen, was das für Blüten treiben kann. Es ist das meistgehasste Buch. Es ist aber auch das umstrittenste Buch. Über die Bibel wurde so viel diskutiert. Sie wurde so massiv bekämpft. Sie wurde in der Luft mehr oder weniger zerrissen. Und interessanterweise ist weder ein Koran noch Schriften von Buddha oder irgendwelchen anderen Religionsführern, die wurden so massiv bekämpft und durch Diskussionen versucht irgendwie zu zerpflücken, wie die Bibel. Keines dieser Bücher. Und dann, was ich am schlimmsten finde, ist einfach, dass unsere sogenannte Volkskirche vor vielen Jahren schon angefangen hat, im Grunde genommen dieses Wort zu bekämpfen durch diese ganze Bibelkritik, die sie haben. Sie haben die Wahrhaftigkeit der Bibel in Frage gestellt. Eine Sache, die immer wieder sagen, ja, ich muss die Bibel in der Bibel finden. Was ist das für ein Schwachsinn? Entweder ist die Bibel oder sie ist nicht die Bibel. Wenn sie nicht die Bibel ist, dann kann ich sie in die Tonne schmeißen, hat es keine Bedeutung. Aber wenn es die Bibel ist, dann hat es für mich eine Bedeutung. Sie haben die Echtheit, die Vollständigkeit und auch die Autorität in Zweifel gezogen. Und als ich jetzt da einen ganz kurzen Ausschnitt, ich habe den nicht einmal zu Ende angeschaut, weil es mir schlecht wurde und richtig, ich schon fast zornig wurde, bei dem Kirchentag so ein Dunkelhäutiger, der dann gesagt hat, die Bibel ist Transgender, die Bibel ist, ich kann da gar nicht alles sagen, was er gesagt hat, oder Jesus ist, Gott ist. Und da dachte ich mir, um Himmels Willen, wo sind wir hingeraten? Das gibt's doch nicht. Ja? Und da merken wir einfach, dass selbst die Kirche, das Fundament, auf dem sie stehen, es ist ja die Bibel, dass die sich selbst dieses Fundament, auf Deutsch gesagt, rausmeißeln und irgendwann stehen sie da und haben gar nichts mehr. Gruselig. Einfach gruselig. Dann die Bibel ist das ehrlichste Buch auf der ganzen Welt. Die sagt dir frei auf den Kopf zu, wer du bist und wie du wirklich bist. Das weiß keiner von uns, aber die Bibel weiß es. Und die sagt dir ganz genau, wo es lang geht. Und sie beschönigt auch nichts. Sie sagt, ach, du bist ein ganz lieber, netter und dabei bist du eigentlich ein verkommener Mensch. Nee, sie sagt dir klar auf den Kopf zu, was Sache ist. Aber sie übertreibt auch nicht. Die Bibel legt den Finger in die Wunde und zeigt dir, da tut's weh und da musst du was ändern. Zeigt mir, wo ich falsch liege. Die Bibel gibt mir auch eine moralische Richtschnur. Sie zeigt mir, wenn einfach mein moralischer Kompass falsch läuft, wie er wieder richtig geeicht werden kann. Aber es tut manches Mal leider auch weh. Ja? Das erfordert Opfer, das erfordert ja auch manches Mal eine gewisse Disziplin. Die zeigt dem Ehebrecher auf, dass er ein Ehebrecher ist. Die beschönigt es auch gar nicht. Die sagt dir, was ein Ehebrecher ausmacht und dann sagt sie, ja, das hast du getan. So, und dann stehe ich da mit meinem Elend und sage, okay, ja, was mache ich jetzt? Die zeigt mir auch auf, wenn ich ein Lügner bin. Die zeigt mir auf, wenn ich ein Dieb war oder wenn ich ein Mörder bin. Und manches Mal muss ich nicht irgendjemanden ein Messer oder was reinstechen oder erschießen oder sonst was. Das kann auch in Blicken und Wünschen schon passieren. Ja, das sagt auch die Bibel ganz klar. Ja, ganz ehrlich, offen und vor allem, und das finde ich so richtig großartig, die Bibel ist in dem Fall auch wahr. Sie redet die Wahrheit. Die Bibel ist aber auch das wirksamste Buch. Kein Buch dieser Welt hat Menschen so maßgeblich verändert wie die Bibel. Und da ist ein Vers, den liebe ich über alles. Also einer von vielen. 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ihr Lieben, das ist eine Genveränderung. Da hat Gott einfach mal so an dem Genknopf gedrückt, der uns ständig zur Sünde verleitet, der uns ständig in irgendeine Richtung drängt, in die die Bibel und Gott gar nicht will. Und plötzlich, wo wir vorher Dinge versucht haben, mit äußerster Anstrengung, extremer Disziplin, haben es vielleicht irgendwann mal geschafft und dann sind wir doch wieder gescheitert. Und plötzlich kommt Jesus in das Leben eines Menschen. Was passiert? Er ist plötzlich in der Lage, Dinge zu tun, die er vorher gar nicht in der Lage gewesen war zu tun. Er schafft es plötzlich, wenn er vorher geklaut hat wie ein Rabe, plötzlich seine Finger wegzulassen davon. Wenn er ein Mörder war und es ihm wieder in den Finger gekitzelt, also kitzelt, dann ist für ihn kein Problem, das zu lassen. Und wenn ich bedenke, als ich mich vor über 40 Jahren bekehrt habe, ja, ich bin in einem nicht ganz einfachen Elternhaus aufgewachsen. Es gab sehr viel Zerrüttung, auch in unserer Familie. Und so zwischendrin bin ich einfach mal ausgebrochen und bin in so eine also es gab jetzt Discos oder so, gab es jetzt in dem Sinne nicht, aber ab und zu mal so am Wochenende so Disco-ähnliche Veranstaltung. Und dann habe ich einfach im Grunde in diesen paar Stunden, ich habe mich da ausgetobt, ich habe alles um mich herum vergessen. Aber danach war alles wieder so, wie es vorher war. Meine Mutter war die gleiche, meine Geschwister waren die gleichen, die Probleme waren die gleichen. Es hat sich nichts geändert. Die Freudlosigkeit, die ich vorher hatte, die war genauso wieder da. Alles war wie vorher. Dann hatte ich eine Freundin und habe gedacht, naja, vielleicht ist das. Ja, das war es auch nicht. Und dann kam der Tag, an dem ich Jesus die erste Stelle in meinem Leben übergeben habe, meine Sünden bekannt habe und ihm gesagt habe, ab heute sollst du der Herr meines Lebens sein. Und interessanterweise, ich habe kein Bedürfnis nach einer Freundin mehr gehabt. Ich hatte auch kein Bedürfnis mehr, in diese Diskurs zu gehen. Und was vor allem für mich interessant war, ich hatte einen Frieden und eine Freude in meinem Herzen gemerkt oder verspürt, die ich vorher in dieser Weise nie gekannt habe. Wisst ihr? Und was ist da passiert? Ist nichts groß passiert. Das Wort Gottes, Jesus selber, ist in mein Herz hineingetreten, in mein Leben hineingetreten. Und er hat mein Leben verändert. Vielleicht erst mal ganz kleine Art und Weise, aber er hat es getan. Und es gibt Menschen, die auch ganz andere Dinge getan haben. Ich war jetzt auch kein schlimmer Mensch. Ich habe jetzt auch nicht ganz viele böse Dinge getan. Ja, war eigentlich ein relativ anständiger junger Mann damals. Aber trotzdem habe ich Jesus gebraucht. Und Jesus hat in dieses viele Gute, was ich trotzdem auch gemacht habe, es hat er einfach noch besser gemacht. Er hat mein Leben verändert. Und er hat ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt verändert. Und wenn wir da in den Hebräer 4, Vers 12 und 13 hineinschauen, das schlägt im Grunde genommen ein wie eine Bombe. Da heißt es im Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Weißt du was? Das Wort Gottes, ich höre es. Und wenn ich es aber nicht nur da oben irgendwo so, ja, ist alles gut, ja, Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer. Oh, ja, genau, es ist so. Aber ja, versteht ihr? Wenn es nur im Kopf bleibt, hat es keine Veränderung. Aber wenn das dort hineindringt, dann merke ich plötzlich, hoppla, ich sollte an der einen oder anderen Stelle doch irgendwas ändern in meinem Leben. Aber der Vers hört ja nicht auf, ne? Geht ja weiter, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Kein Geschöpf. Wir haben fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wenn ich jetzt euch so anschaue, dann denke ich, ihr seid alles total nette, liebe Menschen, ja, mit denen man verschiedene Sachen machen kann, wie man so sagt, schön Äpfel stehlen kann oder Pferde stehlen kann. Aber ich schaue nicht in euer Herz hinein. Ich weiß nicht, was für eine Mördergrube da in eurem Herzen ist. Kann ich nicht. Aber Gott weiß es. Und ein Bibelschullehrer hat damals gesagt, man kann sich das so vorstellen, wenn du jetzt ein Tier siehst, dann siehst du, wow, das ist ein tolles Ding. Du weißt aber nicht, was in dem Tier vorgeht. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Tier schlachtest und dann, sagen wir, den Bauch öffnest, dann weißt du ganz genau, was da drin los ist. Und so hat er das verglichen. Alles ist bloß und aufgedeckt. Alles, egal was da sich in dieser Hülle verbirgt. Und genau das, so ist Gott. Er kennt uns durch und durch. Und er weiß, was in unserem Herzen los ist. Und er weiß auch, was wir brauchen. Darum ist es ganz wichtig, wenn wir das begreifen, dass wir einfach umkehren. Und wirklich dieses Wort, und wenn das Wort Gottes, sage ich mal, nicht eine bedeutende Rolle in unserem Leben spielt, dann ist es wichtig, dass sich das in unserem Leben ändert. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die genau das erlebt haben. Ich weiß von einem, das hat mir jemand erzählt, also ich habe ihn jetzt selber getroffen, gebe ehrlich zu. Der sagte, da war ein Mensch aus dem Islam und der hat irgendwann diese Bibel in die Hand gekriegt und hat einfach gedacht, okay, ein Buch fängt man an, von Anfang bis zum Ende zu lesen. Fand er beeindruckend und dann kam er an Geschlechtsregister. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich da immer ein wenig schwer, das alles zu lesen. Ich lese es dann zwar, aber ich quäle mich da mehr oder weniger durch. Aber für diesen Moslem, war das wie eine Offenbarung. Der hat es mit Spannung, mit hohem Interesse gelesen und am Ende kam er zu dem Schluss und sagt, wow, wenn diesem Gott all diese Menschen so wichtig waren, dass die in diesem Buch, in seinem, wie man so schön sagt, heiligen Buch drinstehen, dann will ich diesem Gott nachfolgen. Und das war für den der Auslöser, dass er Jesus, also er hat dann nicht weitergelesen, hat dann auch verstanden, dass er die Erlösung durch Jesus braucht, hat sich bekehrt und folgt Jesus mit allen Konsequenzen. Er wusste ganz genau, dass auf diesen Schritt die Todesstrafe im Islam steht. Aber er hat es gemacht. Und so könnte ich eine ganze Menge Beispiele auflisten. Auch einen Knacki, Wolfgang Dück hat er geheißen. Er hat auch immer ein Buch geschrieben, vom Knast zur Kanzel. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt oder ob das nicht vergriffen ist. Der auch im Gefängnis war. Echt ein Typ, der auch, nicht, auch mit Vorsicht zu genießen war. Der hat sich bekehrt. Wodurch? Durch dieses Wort Gottes. Durch diese 66 Bücher zwischen zwei Deckeln. Hat der sich bekehrt und hat eine Kehrtwende in seinem Leben gemacht und ist auf die Straße, auf die Kanzel gegangen und hat das Evangelium gepredigt. Und ich weiß von einem Missionarsehepaar in Weißrussland, die auch unter Gefangenen arbeiten und die sagen, das ist so mühsam. Und diese Menschen da, die sind sowas von kaputt. Und ja, aber sie brauchen auch Jesus und die Erlösung. Und die haben dann erzählt, wie gewaltig das ist, wenn Jesus in das Leben dieser Menschen hineintritt, wenn das Wort Gottes ihr Herz erreicht und trifft, wie dann plötzlich alte Dinge immer mehr aufgearbeitet werden und ihr Leben, ihr Herz verändert wird. Und sie plötzlich irgendwann ihrer Familie, die sie, sage ich jetzt mal, mit, die froh waren, dass der nicht mehr da ist, weil er so Angst und Schrecken verursacht hat, die ihn plötzlich nicht mehr wiedererkannt haben und gesagt haben, was ist mit dem passiert? Und dann haben natürlich auch die gefragt, ja, wo kommt das jetzt her? Und haben gemerkt, dass der Jesus begegnet ist durch dieses Buch. Und haben auch Jesus in ihrem Herzen aufgenommen, weil sie gesagt haben, wenn dieses Buch das schafft, so einen hartgesottenen Typen zu verändern, ja, dann will ich diesem Gott auch nachfolgen. Und so könnte man, ach, Tausende, Millionen von Berichten, Geschichten erzählen von Menschen, die genau das erlebt haben. Die Veränderung durch dieses großartige Wort Gottes. Die Bibel ist aber auch das wichtigste Buch. Es gibt ein Kinderlied. Das wichtigste Buch auf der Erde, das schönste Buch, das es gibt, ist die Bibel, das Wort des Lebens. Darin steht, wie Gott uns liebt. Und es ist tatsächlich das wichtigste Buch, auf das keiner von uns verzichten kann. Die Bibel zeigt uns den Weg ins ewige Leben. Kein anderes Buch auf dieser Erde hat diesen Anspruch. Die Bibel zeigt auch, wie wir mit Gott eben auch ins Reine kommen können. Denn die Bibel ist ein universelles Buch. Was heißt universell? Die Bibel kann ein junger Mensch wie der Immanuel verstehen. Die Bibel kann aber auch ein alter Mensch verstehen. Also die Bibel kann ein armer Mensch verstehen, aber auch ein reicher Mensch. Ob er gebildet oder ungebildet ist. Ob er hoch oder niedrig ist. Schwarz, weiß, rot, gelb. Hochentwickelt oder unterentwickelt. Und wie viele Menschen, die, sag ich jetzt mal, vielleicht sogar auch einen ganz niedrigen IQ haben, aber irgendwann dieses Wort gelesen haben und begriffen haben, dass sie Jesus in ihrem Leben brauchen. Du musst kein übergeistiger Überflieger sein. Du kannst auch ein IQ von, sagen wir, 30 oder 50 haben und kannst begreifen, dass Gott dein Leben verändern möchte. Du kannst begreifen, dass Jesus dich lieb hat. Kurz gesagt, die Bibel ist für alle da und die Bibel kann auch jeder verstehen. Die Bibel ist aber auch das herausforderndste Buch. Wer immer mit der Bibel in Berührung kommt, muss Stellung beziehen. Entweder dafür oder dagegen. Sie lässt keinen Leser neutral. Wenn ich dir einen Bibelvers aus Jakobus 4, Vers 17 vorlese, dann heißt es am Ende, tue ich es oder tue ich es nicht. Aber du stehst vor der Entscheidung. Da heißt es nämlich, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So, und jetzt stehe ich da und denke, okay, ich weiß genau, ich sollte das jetzt tun. Wenn ich es tue, ist okay. Wenn ich es nicht tue, begehe ich Sünde. So, und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Ich habe das Beispiel gebracht, um deutlich zu machen. Immer, wenn wir die Bibel lesen, immer, wenn wir mit der Bibel zu tun haben, stellt die Bibel uns vor eine Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Für oder wider? Immer. Glaube ich das, was die Bibel sagt, oder glaube ich es nicht? Die Bibel ist ein einmaliges Buch. Gott selbst ist der Autor. Dass Menschen geleitet durch den Geist Gottes geschrieben haben, was Gott wollte. So, das meine ich damit. Gott, es ist ein einmaliges Buch. Ja, es haben Menschen mit Fleisch und Blut, wie du und ich, geschrieben. Aber was steht hier unter der Leitung? 2. Petrus 1, 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Das heißt, die Menschen haben es zwar geschrieben, aber es haben die nie aus eigener Überzeugung, aus eigenem Willen, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist Gottes. Das heißt, die Menschen haben im Grunde genommen das aufgeschrieben, was Gott wollte, dass sie aufschreiben. Und dann ist es in diesem Buch zusammengefasst worden. Und das macht dieses Wort, dieses Buch so einmalig. Weil Gott selber der Autor dieses Buches ist. Und dann, damit möchte ich dann jetzt auch für heute Schluss machen. Das Wort Gottes ist unverwüstlich. Es gab so viel Widerstand, so viel Gegner, so viele, die dieses Wort auslöschen wollten im Lauf dieser, ja, nicht nur 1500 Jahren, sondern wenn man die von der Zeit vom Neuen Testament dazu rechnet, sind es noch immer ungefähr 1900 Jahren. Also in diesen über 3000 Jahren gab es extrem viele Widerstände und Menschen, die dieses Wort lieber auf dem Scheiterhaufen verbrannt sehen wollten, als dass das weiter existieren darf. Und was steht, also was heißt es? Gott selbst wacht über sein Wort. Alle Versuche, die Bibel zu vernichten, sind gescheitert und sie werden auch in Zukunft scheitern. Davon können wir ausgehen. Amen.